vom Zustand der Seele nach dem Tode. Betrachtung von Michael Hahn über Galater 6, Vers 7 bis 10. Über den Zustand der Seele nach dem Tode gehen die Ansichten und Meinungen der Menschen weit auseinander. Auch meine Meinungen sind weithin verschieden von allen, die mir bekannt geworden sind. Freunde, ich schreibe euch über diesen Punkt, was mir nach der Heiligen Schrift am meisten Wahrscheinlichkeit hat und, ich darf es wohl sagen, was ich selbst gesehen und erkannt habe. Der Geist der Wahrheit wolle jedem seiner Liebhaber zu fühlen geben, was am meisten Glaubens- und Schriftähnlichkeit hat. Denn auch im Totenreich ist ohne diesen Geist nicht gut wandeln. Auch da herrschen Täuschungen und Betrügereien mehr, als man glauben möchte. Dass der Zustand der Seele nach dem Tode ein sehr verschiedener sein wird, ist leicht zu begreifen. Es wird in der Ewigkeit nicht alles in eine oder zwei Massen geworfen, sondern so verschieden die Denkungs- und Handlungsart der Menschen in dieser Welt ist, so verschieden wird ihr Zustand nach dem Tode sein. In anderen Verhältnissen wird der Gläubige und Lichtliebende, in anderen der Ungläubige und Finsternisliebende sein. In beiden aber sind die Zustände der einzelnen Seelen wieder sehr verschieden. So wie zum Beispiel der Grad des Unglaubens, der Finsternisliebe und Bosheit hier im Erdenleben bei den Menschen ein verschiedener war, so wird auch ihr Zustand in den Örtern der Verdammnis ein sehr ungleicher sein. Nach Offenbarung 18,7 und Jeremias 50,29 werden Qual und Leid nach dem Maß der im Leben verübten Bosheit mehr oder weniger stark eingeschenkt werden. Und in unserem Text sagt der Apostel Paulus, was der Mensch sät, das wird er ernten. Die in ihrem Leben viel säen, werden dort auch viel ernten, es sei nun im Guten oder im Bösen. Wer diese Wahrheit glaubt, wird an der erstaunlichen Verschiedenheit des Zustandes der Seelen nach dem Tode nicht mehr zweifeln. Die Lebenszeit ist die Saatzeit und die zwei unsichtbaren Welten sind die Saatfelder. Die Werke des Glaubens im lichtliebenden Geistestrieb und das Tun des Unglaubens im finsternisliebenden Satanstrieb sind die ungleichen Saaten auf die gar ungleichen Felder. Die Zeit ist eine eingewickelte, unenthüllte Ewigkeit und die Ewigkeit wird eine enthüllte und geoffenbarte Zeit sein. Gott wird nach allen Rechten jedem vergelten, nachdem er hier unten geglaubt und gehandelt hat, und zwar wird der ungleiche Zustand der Seelen sofort nach ihrer Auswanderung aus der Leibeshütte beginnen. Wahr ist es jedoch, dass der Sünder, wenn er sich bekehrt, seine bösen Saaten nicht erst dort in den Totenbehältnissen, im Reich der Hölle und Finsternis, sondern hier in Gnadengerichten erntet und ernten muss. Wahr ist es aber auch, dass ein Frommer, wenn er von Gott abfällt, dort nicht erst seine vorherigen guten Werke erntet, sondern nur seine bösen reichlich. Denn er hat sich mehr gegen das Licht versündigt als andere, darum ziehen seine Verschuldungen auch schwerere Gerichte nach sich. Die Sünden der Priester wurden im Alten Testament höher angeschlagen als die eines anderen Israeliten. Wer wieder einen höheren Grad des Lichts und der Erkenntnis sündigt, den wird einst auch ein ungleich schärfer Urteil treffen. Dies fasset recht zu Herzen, meine Freunde. Die Seelen der Gerechten sind auch nach dem Tode in der Allmachtshand Gottes. Er bringt sie an Örter der Freiheit, wo sie keine Qual mehr anrühren wird. Ja, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, vom Nu ihres Todes an. Ihre Glaubens- und Lichtswerke folgen ihnen stracks nach. Offenbarung 14, Vers 13. Sie haben aus Christi Fleisch und Blut Lichtsleiber angezogen, haben also Christus im Wesen in sich und brauchen sich darum nicht hundert- und tausendmal umzugestalten wie die unglückseligen Seelen im Scheol. Denn Christus hat eine bleibende Gestalt in ihnen gewonnen. Wenn aber eine Seele im Totenreich ankommt, in der Christus noch keine völlige Gestalt gewonnen hat, so wird sie sich in ihrer Unruhe auch noch umgestalten. Denn ich vermute, dass dieser ihre Werke nicht nachfolgen werden. Doch kommt hier vieles darauf an, ob die Seele in ihrem Erdenleben sich mutwillig oder gar boshaft in dem, was heilig und gut ist, hat Versäumnisse zu Schulden kommen lassen. Was nun die abgeschiedenen Seelen der Ungläubigen und Ungerechten betrifft, so kommen diese an den Ort der Qual, in die Feuerhölle, den Hades, wo sie gepeinigt werden. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass es Seelen gibt, die nach ihrem Tode in ihren Kammern ruhen, wie der Gottesmann Daniel. Woraus zu schließen ist, dass es noch weit mehr Seelen gibt, die auch im Grabe, in der Verwesung keine Ruhe finden, und dass solche vom Geist der Auflösung gleich nach ihrem Tode gepeinigt werden. Wer kann die abscheuliche Unruhe solcher Seelen aussprechen? Da wird Leib und Seele auseinandergesetzt. Ist nun kein Geist, kein Lichtstoff zu einem neuen Leibe in ihnen vorhanden, wie schrecklich, gräulich und abscheulich wird da der vom Leibe getrennte Feuerwurm, die menschliche Seele, sich unzählige Mal umgestalten und, wie schon gesagt, in grenzenloser Unruhe sich umquälen. Wer kann doch ohne Schauder solche Qualzustände sich vorstellen? Nun, meine Leser, wir wollen einen guten Gebrauch von diesen wichtigen Dingen machen. Gott gebe uns Gnade von oben dazu. Es sind das nicht Sachen, die wir zu wissen für unnötig halten. Wem sie unwichtig erscheinen, der lasse sie ungelesen. Was jedoch dem einen unnütz dünkt, das kann einem anderen zum Segen gereichen. Lied nach der Melodie »Alles ist an Gottes Segen«. Christen, die im Herrn sterben, können nimmermehr verderben, weil sein Geist in ihnen lebt. Müssen sie den Tod gleich schmecken, sein Geist wird sie auferwecken, welchem sie nicht widerstrebt. Diese lässt er hier auszieren und zur Auferstehung führen. Nein, der Tod schreckt sie nicht mehr, denn sie haben überwunden und das schöne Ziel gefunden, ihren Bräutigam zur Ehr. Diese ausgeborenen Seelen, die sich hier dem Herrn vermählen, weckt der Geist der Herrlichkeit. Nein, der Tod kann den nicht halten, auch kein Scheol umgestalten, der hat Jesus Ähnlichkeit. Dieses alles sollt uns ziehen, alle Lust der Welt zu fliehen, weil wir leben in der Zeit. Gottes Geist nur sollt uns treiben, dass wir nur in Christo bleiben, in dem Herrn der Herrlichkeit. Seelen, kommt, wir wollen eben uns dem Heiland ganz ergeben, dass wir auch so glücklich sein, dass auch wir bald auferstehen, um ihn sein und stets ihn sehen, dass wir hier ganz werden rein. Jesus, du hast mir dein Leben auch ins Herz hineingegeben, mach mich deinem Geist recht treu, dass ich auch zum Ziel gelange und die Lebenskron empfange, frei im Tod von allem sei. Betrachtung über Römer 2, Vers 1 bis 11. In der vorigen Betrachtung haben wir gesehen, wie der Zustand der Seele nach dem Tode ein sehr verschiedener sei. Wenn wir in dieser Betrachtung fortfahren, über die Existenz der Abgeschiedenen zu schreiben, so fragen wir zunächst, wo werden die in so ungleicher Verfassung aus der Leibeshütte Ausgewanderten ihre Aufenthaltsorte haben und wie werden diese beschaffen sein? Freunde, es gibt Seelen, die in diesem Leben durchaus nicht böse waren. Zur Wiedergeburt ist es aber bei ihnen nicht gekommen. Solche gutartigen Menschen können, wie ich nicht ohne Grund vermute, bis zum jüngsten Tage in ihren Gräbern ruhen. Wenn sie dann aus ihren Grüften gerufen werden, so mag es ihnen vorkommen, als ob sie einige Minuten geschlafen hätten. Andere hingegen aber auch im Grabe keine Ruhe. Sie können von Leidenschaften, denen sie im Leibesleben nicht abgestorben sind, sehr gequält werden. Schreckliche Träume, in denen sie den Tag des Herrn, auf den sie nichts Gutes zu erhoffen haben, in aller seiner Grausamkeit kommen sehen, können ihnen sehr zum Marter werden. denn der Geist der Auflösung nagt an ihnen. Es gibt aber auch Seelen, die als Erstlinge des Satans in diesem Leben im Bösen so ausreifen, dass sie bald nach ihrem Tode zur Auferstehung gelangen und mit Leib und Seele in die Feuerhölle Gehenna fahren. Dieser Qualort befindet sich meines Erachtens in dem hohlen Raum der Erde. Denn unser Heiland ist, nachdem er im Geist lebendig gemacht war, als lebendig machender Geist hinabgestiegen in die unteren Örter der Erde und hat den Geistern in den Gefängnissen gepredigt. 1. Petrus 3, Vers 19. Dass ein solcher hohler Raum und ein zentralisches Feuer in der Erde vorhanden sind, vermute ich nicht ohne Grund. Wäre solch Feuer nicht in ihr, so könnte es einst am großen Feuertag auch nicht losbrechen und in Verbindung mit dem astralischen Feuer, Sternenfeuer, im Luftkreis alles anzünden. Die Gehenna wird bis zum großen Feuertag bestehen. An diesem werden Himmel, Meer und Erde von allem Sünden- und Todesgift gereinigt und aus dem ausgeworfenen Unrat und Unflat wird der endliche Feuersee werden, der vermutlich die eine Halbkugel der Erde einnehmen wird. Dies ist der dem Teufel und seinen Engeln bereitete feurige Pfuhl, der mit Schwefel brennt. Offenbarung 19, 20. Zu diesem Feuer, außer dem Menschen, kommt dann noch die Hölle, die er in sich trägt. Es ist das auch ein unauslöschliches Feuer, wenn es einmal in seiner Qualität herrschend wird. Nun gibt es weiter auch Seelen, die in ihrem Erdenleben nicht so böse waren, dass sie gleich nach dem Tode in die Feuerhölle fahren müssen. Und meines Erachtens sollten sie auch nicht dahin kommen, vorausgesetzt, dass sie sich in ihren Gerichtskerkern, Gefängnissen und Vorhöllen bessern ließen. Bei vielen ist dies freilich nicht der Fall, was wir aus dem Urteil des Weltenrichters sehen, der zu ihnen spricht: Gehet hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Matthäus 25, 41. Wo sind nun die Gerichtskerker und Reinigungsörter, in denen diese Seelen den Gerichtstag erwarten müssen? Antwort: Diese Örter sind teils in den Klüften der Erde, teils in den zu unserem Sonnensystem gehörigen Planeten, teils in der oberen Luftregion, weil die meisten Menschen ihr bestimmtes Lebensziel nicht erreichen, sondern sich bald auf diese, bald auf jene Weise ihre Lebenszeit verkürzen, so sind sie von dem Sternenbande, von dem noch die Rede sein wird, nicht losgerissen und befinden sich in der Luftregion, oder werden sie, je nach ihrer Gesinnung, von den Naturkräften und Eigenschaften der Planeten angezogen und finden da ihre Reinigungsörter. Hier werden sie geplagt, damit sie endlich in ihrem verkehrten Wesen ermüden, zu sich selber kommen, ihren Sinn ändern und sich bekehren möchten. Dazu sind, wie ich denke, von dem Herrn, der hingegangen ist, die Himmel einzunehmen, die genannten Anstalten gemacht und getroffen. Meine Freunde, nun möchte ich euch noch einige meiner Gedanken über den Scheol, die Feuer- und Gerichtswelten, das Todestal, den Ort der Freiheit, über Abrahams Schoß und das Paradies mitteilen. Ich frage daher: Wo befindet sich der Scheol, der Ort der Verwandlung und Umgestaltung? Antwort: Der Scheol, die Feuer- und Gerichtswelten und alle eben genannten Anstalten sind nicht an bestimmte Örter gebunden, wie wir dies oben bei der Gehenna, den Gefängnissen, Gerichtskerkern und Vorhöllen gesehen haben, sondern sie sind überall da, wo Wiederbringungsanstalten gemacht sind. Überhaupt möchte ich mich mit obigen Ausdrücken Scheol und so weiter nicht bestimmte Orte, sondern Zustände bezeichnen. Wie dies zu verstehen sei, soll in Folgendem gezeigt werden. Wir zählen 7 Natureigenschaften oder Naturkräfte, die in allen geschaffenen Dingen der sichtbaren Welt, nichts ausgenommen, wirksam sind. In jedem einzelnen Ding aber, sei es Stern, Mensch, Tier, Kraut, Mineral oder was es immer sei, ist eine dieser Kräfte vorherrschend. Alles Sichtbare ist daher in diese 7 Kräfte eingeschlossen. Was tiefer liegt als diese 7 Zahl, ist das Unsichtbare. Die 8. Zahl ist das astralische, elektrische oder Naturfeuer, das sich in Blitzen offenbart. Dies ist es, was wir als das Feuerschwert des über das Feuer Gewalt habenden Engels verstehen. Dies ist die Feuermauer um das Paradies her. Dies ist es, was wir uns unter den Feuer- und Gerichtswelten zu denken haben. In diesem Feuer wird den Seelen alles abgestreift, was
auch sprachliche Zusammenhänge und auch inhaltliche Zusammenhänge mit der vedischen Kultur. Zum Beispiel eine grundlegende Zeiteinheit der sumerischen Kosmologie ist ein Schar, heißt es im Sumerischen, und das sind 432.000 Jahre. Genau so groß ist die grundlegende Einheit der Yuga-Zyklen, die im Indischen beschrieben werden.
Das ist ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage, nämlich diese Zyklen etc. und diese Kosmologie, die sehr allumfassend ist, die in den Veden beschrieben wird, ist ja sehr faszinierend. Und das Spannendste, finde ich, ist die Beschreibung, jetzt abgesehen von kosmologischen oder astronomischen Beschreibungen, die offenbar sehr, sehr genau sind, fast schon erschreckend genau, aber die Beschreibung der Wirklichkeit in Form eines multidimensionalen Universums. Auch etwas, das wir heute in den neuesten Theorien der Superstring-Theorie zum Beispiel ebenfalls postulieren, nur können wir es noch nicht nachweisen, aber in den Veden wird vor tausenden Jahren bereits von einem 14-dimensionalen Universum gesprochen.
Ja.
Wie ist denn das aufgebaut oder wie ist denn das beschrieben?
Eben, wir sprechen von Dimensionen. Im Sanskrit ist der Begriff, den wir dafür haben, ganz einfach Loka. Es gibt 7 Lokas und 7 Spiegelsphären, insgesamt dann 14. Es ist ein ganz anderer Zugang zur Realität. Wenn wir heute, wir gehen vom heutigen Wissen aus und wir nennen dieses Wissen wissenschaftlich und merken gar nicht, dass hier Erkenntnis und Interpretation vermischt werden. Wir haben gewisse Fakten, die vorliegen. Und das wird mit den Interpretationen vermischt, sei es in der Evolutionstheorie, sei es in der Kosmologie, sei es in der Physik. Und da wird dann ein Weltbild, heute namentlich natürlich das materialistische Weltbild, in die Realität hineinprojiziert. Und dann wird der Eindruck erweckt, dass wissenschaftlich bedeutet materialistisch. Und alles, was nicht materialistisch sei, sei dann auch nicht wissenschaftlich. Das ist natürlich ein auf eine Art ein perfider Trugschluss oder Zirkelschluss, der so von grundlegender Philosophie her eigentlich gar nicht aufrechterhalten werden könnte, aber das hat sich heute irgendwie so etabliert. So, wenn wir diesen Zirkelschluss durchbrechen, dann sehen wir, dass das materialistische Weltbild sicher nicht das einzige legitime ist und sicher auch nicht das tiefgreifendste. Und in der vedischen Kultur hatte man natürlich nicht ein materialistisches Weltbild. Man ging von einer geschulten, systematisch geschulten, höherdimensionalen Erkenntnis aus, weil wir selber auch nicht materielle Wesen, sondern geistige Wesen sind. Und das geistige Wesen, wenn man sich als geistiges Wesen erkennt und erlebt, hat man natürlich auch einen direkten Zugang zur geistigen Realität. Und aus dieser Sicht sieht das Universum natürlich ganz anders aus. Und aus dieser Sicht bekommen wir dann Beschreibungen in dieser Mysterientradition, in diesen Überlieferungen und auch in diesen Schriften.
Okay, und jetzt, wenn wir jetzt also diese Beschreibung uns anschauen, vielleicht können wir das ein bisschen genauer erklären.
Wie sieht das Universum aus, wenn man mit dieser Sicht herangeht? Eben, die Haupterkenntnis, ich nenne, man muss es ja mit heutiger Sprache sagen, und ich fasse es zusammen eben mit dem Begriff multidimensionaler Kosmos. Wobei hier schon wieder gesagt werden muss, dass die Realität sich nicht nur auf den multidimensionalen Kosmos, sprich auf die multidimensionale Materie beschränkt, sondern dass Raum und Zeit natürlich von einem Raum- und Zeitlosen, ewigen, spirituellen Hintergrund abläuft. Und wenn man das schon weiß, dann sieht man natürlich auch die zyklische Wandlung und den zyklischen Ablauf von Raum und Zeit in seinem eben ewigen Hintergrund. Und die Ewigkeit sprich die Raum- und Zeitlosigkeit, spiegelt sich in der Materie in einem Ablauf von Polarität von Raum und Zeit, und die wiederum bringt Materie in verschiedenen Verdichtungsstufen hervor. Und so entsteht über eine Involution, aus dem höheren, weniger Verdichteten kommt das mehr Verdichtete hervor, und so heißt es grundlegend über 7 verschiedene Verdichtungsschritte im Universum, entsteht dann ganz zuletzt auf der 7. Stufe, von oben her gezählt, die physikalische Materie, die physikalisch ausgeformte, für uns greifbare und wahrnehmbare Materie. Aber das ist in der Hierarchie der Verdichtung nur die unterste Stufe.
Ja, und Anarmt weist auch ganz richtig auf Burkhard Heim hin. Ich glaube, es war Anarmt, der auch seiner Zeit weit voraus war und genau das beschreibt. Also er sagt auch, dass also Materie quasi, ich glaube, er nennt es da irgendwie so, wie wenn sich quasi diese höhermateriellen Welten irgendwie so Knäuel bilden oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Unstetigkeitssteine in diesen höherdimensionalen Welten sind dann plötzlich, wird dann zur Materie, und das tröpfelt dann also über 7 Dimensionen herunter bis nach da, wo wir sind.
Ja.
Aber wo in diesen 14 Dimensionen befinden wir uns jetzt da eigentlich? Also wenn das jetzt 7 sind von oben nach unten, dann kommt die, in der wir uns befinden, und dann gibt es noch 6 unter uns.
7 unter uns, wir sind in der 7. von oben her gezählt, und dann 7 unter uns. Also die Erde gehört eigentlich zu den ursprünglichen 7 Lokas.
Aha, okay, wir gehören zu den oberen 7.
Ja, zu den oberen, aber dort im untersten Bereich, also im Berührungsbereich. Wenn wir symbolisch sprechen, wären das die Lichtwelten und daneben dann auch die Spiegelsphären oder die Schattenwelten, und die Erde als Teil der physikalisch wahrnehmbaren oder physikalisch verdichteten Welt befindet sich im Berührungsbereich der Lichtwelten und der Schattenbereiche, und deswegen ist es nicht überraschend, dass wir auf der Erde, vor allem jetzt im gegenwärtigen Zeitalter, sowohl Einflüsse aus den Lichtwelten und auch aus den dunkleren Bereichen haben. So, wir haben schon seit einigen Jahrtausenden, um es das mal ein bisschen plakativ auszudrücken, haben wir auf der Erde sowohl inkarnierte Engel als auch inkarnierte Teufel. Beide wirken und hinterlassen ihre Spuren in der Weltgeschichte. Und das lässt sich hier kosmologisch erklären, weil die Erde eben im Berührungsbereich ist. Deswegen kommen von beiden Seiten Einflüsse. Und die Einflüsse kommen natürlich mit den Trägern, mit den sich inkarnierenden Seelen.
Absolut faszinierend. Aber irgendwas, was mir einen Knäuel im Hirn gemacht hat, war, dass, obwohl wir uns jetzt in der 7. Dimension von oben gezählt befinden,
ja,
also Gott sei Dank noch in der hellen Welt sozusagen,
ja,
erscheinen uns aber die unteren 7 und untere jetzt unter Anführungszeichen ebenfalls höherdimensional. Das verstehe ich nicht so ganz.
Ah ja, das ist interessant, diese Bemerkung, ja, ist aber ganz richtig. Und das ist eben auch verwirrend, weil wir sprechen hier ja nur von der, also in erster Linie einmal von der Skala der Materieverdichtung. Und die Spiegelwelten oder die Dunkelwelten sind auch höherdimensional. Wir können sie astral nennen, die dunklen Astralwelten. Und auch da gibt es wieder Abstufungen. Und deswegen ist aus unserer Sicht natürlich auch, sind auch die dunklen Welten zum Teil sehr faszinierend, die über Okkultismus und Magie jetzt im heutigen Sinn einfach kontaktiert werden. Und das Verflixte, beziehungsweise auch das Gefährliche daran ist, es ist viel leichter, über diese ego-betonten Methoden die Dunkelwelten zu kontaktieren als die Lichtwelten. Deswegen sind die uns auf eine Art näher, leichter zugänglich, deswegen vielleicht auch verführerischer.
Aber irgendwie, wenn es jetzt doch heißt, sie sind aus unserer Perspektive beide höherdimensional, diese beiden, ja, Welten, Welttypen, muss man sagen, weil sie sind ja dann wieder unterteilt in verschiedene Dimensionsebenen, aber wie auch immer, dann müssen sich die ja irgendwie ähnlich anfühlen, wenn man, oder warum beide höherdimensional? Ich verstehe es immer nicht so ganz.
Ja, weil dichter als die hier manifestierte Materie geht es allein physikalisch nicht mehr.
Ah, okay.
Gut, man kann es man kann wie bei einem, es gibt die schwere Materie, oder, wo dann ein Kubikzentimeter paar Tonnen schwer ist, aber das ist immer noch physikalische Materie. So, und die Erde ist so, man kann diese Licht- und Schattenwelten so vergleichen wie mit einer Parabel, einer geschwungenen Linie, so beide Enden oben und geht so nach unten. Und die Erde ist so am unteren Punkt, wo die Materie am dichtesten ist. Und es ist wie ist der unterste Punkt, aber der unterste Punkt ist hier auch wie ein Wendepunkt. Deswegen eben ist das Leben in unserer physikalischen Dimension auch so entscheidend, ja, weil hier Weichen gestellt werden, Richtung Licht oder Richtung Gegenteil davon.
Mhm. So. Und es scheint aber, also wie Sie gesagt haben, einfacher zu sein, in die dunklen Welten vorzudringen als in die hellen.
Scheinbar Aha. einfacher, wenn man das mit, wenn man diesen Zugang erzwingen will. Das ist das Problem, deswegen war dieses Wissen früher auch, also in den, das ist im gegenwärtigen Zeitalter, in den letzten paar Jahr,